Livestream brauchen wir es dann. Ja, wahrscheinlich bist du überrascht gewesen heute Morgen, als du eingeschaltet hast und es läuft schon Musik, obwohl noch nicht 10 ist. Wahrscheinlich bist du überrascht gewesen und sagst, wieso, was ist los, was habe ich verpasst? Aber die reingekommen sind, sind wahrscheinlich sehr überrascht gewesen. Wieso darf ich nicht einfach schnell einhocken an meinem Platz, wo ich mir gewohnt bin? Wieso werde ich da zuerst den Umweg geleitet über das Abendmahl? Die Irritation war, vielleicht auch du die Band gesehen hast, wieso muss ich jetzt den ihren Rücken anschauen? Ich möchte doch gerne die von vorne sehen. Ich möchte doch können sehen, wie sie singen. Ja, die Irritation ist ganz okay. Aber übrigens, normal ist es nicht, dass man frontal zu den Leuten singt. In der Kirchengeschichte, einfach die letzten 2000 Jahre rund, ist es nicht normal gewesen, dass eine Band zu den Zuhörern singt. Das ist nicht nur die letzten 2000, sondern etwa die letzten 3,5 Jahre. Es ist das normal gewesen. Dass man eine Band sich umdreht, dass Musiker sich umdreht und Gott zusingt. Wir haben in der heutigen Kultur manchmal ein Einseitigkeit, würde ich es nennen. Wir haben das Gefühl, wir müssen Teilnehmer ansingen. Wir müssen Lieder auswählen, die den Teilnehmern helfen, die ihnen zeigen und so weiter. Nein. Heute Morgen schauen wir etwas an, wo es eben überhaupt nicht um das geht. Es geht um etwas ganz anderes. Meine erste Irritation zu diesem Thema war vor ein paar Jahren, als ich in St. Gallen gewohnt habe, bin ich während der stillen Zeit mal spazieren und bin in einem Kloster vorbeigekommen. Kloster Nockerseck, das ist oberhalb von St. Gallen, uraltes Kloster. Und die haben ein Kapellchen nebenan oder drinnen eingebaut und dort bin ich gegangen. Und dann bin ich dort rein und dort vorne ist eine einzelne Nonne und macht einen Gottesdienst. Aber nicht zu den Leuten, die da sind, sondern sie hat sich umgedreht und hat einfach nach vorne Gottesdienst gefeiert. Total irritierend, so komisch. Hat das ein bisschen über mich egal mitgemacht und es war ungewohnt. Ich dachte so, die sieht ja gar nicht, wenn ich reinkomme und wer da ist und wer nicht. Es war der aber auch egal gewesen. Ich habe dann später noch ein bisschen darüber und habe mehr verstanden, um was es geht. Und zwar geht es darum, dass sie seit 1776 ewige Anbetung haben. Also da reden wir von 245 Jahren. Seit 245 Jahren haben die Tag und Nacht Anbetung. Es ist jemand herum, wo Gott arbeitet dort. Tag und Nacht ist jemand von ihnen da und sagt, ich bete an. Das ist mein Job. Also wenn ihr wollt, könnt ihr mitmachen. Man kann sich online registrieren und sagen, ich mache auch mit. Und so teilen sie es. Es sind nicht mehr sehr viele Nonnen in dem Kloster und darum haben sie angefangen auszuweiten. Aber da ist konsequent Tag und Nacht seit 245 Jahren dran am Gott arbeiten. Ist ja interessant, heute Morgen feiern wir Gottesdienst. Und wie gerne kommen wir und sagen, das ist Gott, wo mir dient heute Morgen. Wir legen es gerne auf die Varianten aus das Wort. Aber Gottesdienst ist eigentlich etwas anderes gemeint. Es ist gemeint, dass wir Gott dienen. In der heutigen Zeit vergessen wir das gerne. Der Gottesdienst muss mir etwas bringen. Es muss eine Predigt sein, wo ich etwas Neues lernen kann. Es muss ein Loblieder sein, wo mir gefallen haben, wo meine Lieder sind, wo mich ins Herz ansprechen. Es muss für mich sein. Nein, Gottesdienst hat eine andere Bedeutung. Es ist eine Verschiebung von der Wahrheit, um was es gegangen ist eigentlich. Und heute möchten wir uns auf die Reise machen, was das bedeutet. Ich nehme noch ein Bild für, wo wir schon vor einem Monat angefangen haben. Wir befinden uns ja in einer Worship-Serie, wo wir einmal im Monat anfangen und trainieren schauen, Stück um Stück. Und ich habe vor einem Monat angefangen und gesagt, schaut, eigentlich hat Worship ganz viel zu tun mit einem Strassenbau. Wir haben eine Straße im Querschnitt gezeichnet. Ich schaue, ob ich da noch eine richtige Farbe hat. Nein, nicht rechts, aber wir nehmen einfach das. Ich merke gerade, dass ich kein Grün dabei habe, aber egal. Gut, da hat es eine Wiese irgendwo. Die geht da eine weiter, so das Gelände. Und dann hat sie in der Mitte bauen wir so eine Straße. Das heisst, die ist da und da drauf fährt das Auto irgendwie. Das ist jetzt von vorne gezeichnet, dass ihr ein bisschen versteht, was ich da meine. Da irgendwie so drückschieben oder von hinten gezeichnet, das Nummernschild. So. Also das Auto fährt auf dieser Straße und jetzt, wie sieht das darunter aus? Und vor einem Monat haben wir darüber geredet, dass es da eben mehr braucht als einfach schnell einen Teerbelag, weil sonst geht das kaputt, sondern dass man da eigentlich zum so eine Straße bauen richtig weit muss runtergehen. Und da unten das zuerst einmal aushubholen, alles mit alle Dreck raus tun, damit man nachher da einen sauberen Aufbau machen kann von dieser Straße. Das heisst, da kommt zuerst eine untere Schicht, dann kommt eine weitere Schicht und dann wahrscheinlich dann nochmal zwei. Etwa so wird es wahrscheinlich sein. Und wir haben letztes Mal davon geredet, von dieser Aushub, dass man zuerst alles raus tun muss, den unguten Boden. Und dann fängt man an aufzubauen. Und heute möchte ich mit euch vor allem von dieser mittleren, grossen Schicht reden. Das ist das Thema der heutigen Zeit eigentlich, wo wir heute trainieren gehen. Was ist das da unten, wo so gross ist, wo so viel Zeit und Geld kostet, wo so ein grosses Zentrum ist? Das Ganze nennt man Tragschicht. Anscheinend, habe ich auch gelesen, nicht gewusst. In dem Untergrund ist die Tragschicht und die trägt die Straße eigentlich. Das heisst, der Auftrag von dieser Tragschicht ist, auf die einen Seite, dass die Straße nicht absackt, sondern dass es wie Stabilität gibt. Und auf die andere Seite, dass die Straße oben gut zum Befahren ist. Also auf beiden Seiten wirkt es nach oben, dass sich die Straße nicht bewegt und du andererseits, dass die Straße stabil ist. Es stützt das Umfeld, es stützt die Straße. Wenn das nicht ist, geht das Umfeld kaputt durch die Straße, weil es alles verlottert und die Straße selber geht kaputt nach unten. Und das möchten wir heute miteinander anschauen. Es geht nicht um den Belag oben, von dem reden wir dann schon an, wenn keine Angst haben, es kommt. Das ist immer das Schöne und ja, Lobpreis, aber das da unten ist ganz zentral. Wir haben das letzte Mal nach der Schufe unten dran gehabt und gesagt, was ist Lobpreis, was ist Anbetung? Und dann haben wir ja gesagt, Lobpreis ist ein Dankopfer und Anbetung ist die Antwort mit unserem ganzen Leben. Und jetzt geht es genau um den Lobpreis in dem Sinn. Und der Punkt, den ich dir heute mitbringen möchte und weitergeben, wenn du merkst, dann hast du schon alles verstanden. Lobpreis geht nicht um dich. Lobpreis geht nicht um dich, sondern um Gott. Das ist schon der ganze Inhalt für heute Morgen. Aber was das bedeutet in Tiefe, gehen wir jetzt ein paar Sachen trainieren. Ich hätte ganz viele Bibelstellen, ich laufe viel aus, aber wenn ihr wollt, dürft ihr gerne mehr nachher haben. Könnt ihr mir sagen, dann kann ich euch die Liste gerne zuschicken. Wir schauen eine Stelle an, und zwar interessant ist, dass es ja schon früher anfängt mit dem «Es ist für Gott und nicht für mich». 4. Mose 8. Das ist mitten in den Mosebüchern. Da geht es darum, dass das Volk Israel unterwegs ist und Gott Anweisungen gibt, wie es sein Volk leben. Es ist so, dass das Volk Israel in Ägypten war und Gott gesagt hat, ihr seid mein Volk. Ich nehme euch raus. Ihr seid berufen ursprünglich. Ihr habt eure Berufe vergessen. Ihr seid nicht Sklaven in Ägypten, sondern ihr seid frei. Ihr gehört zu mir und jetzt hole ich euch raus. Und dann kommt die grosse Rettungsaktion mit Auszug aus Ägypten und Wunder und alles Mögliche. Und dann sind sie in der Wüste bei Gott, so eine Wüstenzeit. Und in so Wüstenzeiten passiert oft, dass Gott viel redet. Also wenn du dich einfach so als Klammern in so einer Wüstenzeit befindest und findest, es läuft, es ist im Saft, es ist nicht cool und Action, sondern es ist einfach ruhig. Das ist die Zeit, wo Gott kann und will reden. Und in dieser Zeit, in dieser Wüste, hat er zum Volk Israel geredet und da sind Bücher geschrieben worden. Eben das ganze 4. Buch Mose fast, nicht ganz, aber viel davon aus dem 3. Buch Mose, ein grosser Teil, und aus dem 2. Buch. Das sind die Sachen, wenn du quer der Bibel liest und findest, ist das langweilig, wie jetzt das Ding aufgebaut ist und was das bedeutet und das Selbstgesetz bedeutet und so weiter. Ja, wir haben manchmal das Gefühl, es ist langweilig, weil wir nicht verstehen, was für eine Wichtigkeit das Ganze hat. In diesen Büchern Mose hat Gott angefangen aufrichten und zeigen, so möchte ich mit euch umgehen. Ich zeige euch, wer ihr seid und ich zeige euch, wer ich bin und wie wir miteinander umgehen sollen. Das war fremd. Für die, die das christliche im Elternhaus sind, die haben das mit der Muttermilch bekommen. Die haben gelernt, wie man sich im Reich Gottes verhält. Die haben dürfen lernen, wie Gott mit uns umgeht und was es bedeutet und so weiter. Das Volk Israel hat das nicht gewusst. Und wir haben immer wieder auch Leute unter uns, die nicht von klein auf das mitbekommen haben. Die wissen das nicht selbstverständlich. Und darum ist es wichtig, dass auch wir die Grundlagen lernen. Ich glaube nicht mehr, dass wir die Grundlagen vom alten Bund lernen müssen, sondern wir haben einen neuen Bund mit Jesus. Wir dürfen die Grundlagen lernen. Aber der alte Bund ist ein Abbild für den neuen Bund. Das heisst, was dort passiert ist, ist nicht mehr gleichgültig durch Jesus für uns. Wir müssen nicht mehr opfern wie hier. Aber die Handlung, die Bedeutung ist eins zu eins für uns das Gleiche. Und darum dürfen wir auch das 40. Buch Mose immer dafür nehmen und die Sachen anschauen, weil es zeigt uns, was es für unser Leben übertreibt kann bedeuten. Also, 4. Buch Mose, Kapitel 8. Jetzt hast du in dieser Zeit sicher die Stelle auch gefunden. Ist ein bisschen versteckt. Also, es geht dort darum, was eigentlich die Leviten für einen Auftrag haben. Wenn man das ganze Kapitel anschaut, im Kapitel 8, geht es darum, dass die Leviten, das ist die vom Stamm Levi, was die für einen Auftrag bekommen haben. 12 Stämme hat es gegeben. Einer davon ist der Levite, der Stamm Levi. Und dann heisst es dort, auf diese Weise werden sie aus dem übrigen Israeliten ausgesondert und zu meinem Eigentum gemacht. Also Gott hat gesagt, hey, die Leviten, die sondere ich aus. Die nehme ich zu mir, das ist mein Eigentum. Ihr ganzes Volk gehört mir, aber die Leviten ganz besonders, die nehme ich zu meinem Eigentum. Danach dürfen die Leviten in das heilige Zelt gehen und dort ihren Dienst tun. Sie sind mein besonderes Eigentum. Ich erhebe Anspruch auf sie. Anstelle der erstgeborenen Söhne aller übrigen Israeliten. Eigentlich gehört mir alles in Israel, alles, was zuerst aufs Mutterschoß kommt, bei den Tieren sowie bei den Menschen. Ich habe es mir vorbehalten, als ich alle Erstgeborenen aus Ägypten tötete. Nun aber habe ich anstelle der Erstgeborenen Israels die Leviten ausgenommen. Ich habe sie zu meinem Eigentum erklärt und sie, Aaron und seine Söhne, gegeben. Sie sollen den Dienst im heiligen Zelt verrichten und dadurch die anderen Israeliten vor dem Unheil bewahren, das sie treffen müsste, wenn sie in Heiligtum nahe kommen. Also Gott hat gesagt, ich nehme mir die Leviten raus, die gehören mir. Und die haben einen anderen Auftrag als alle anderen. Die Leviten haben auch kein Land bekommen wie alle anderen. Alle anderen haben einen Teil vom Land Israel bekommen, später. Die Leviten nicht. Weil die Leviten haben einen anderen Job. Die sollen im Heiligtum sein und Gott dienen. Stellvertretend für das ganze Volk. Ja, was heisst das Gott dienen? Und da rutschen wir jetzt ein bisschen weiter führen in der Bibel. Und zwar gehen wir in die Chronik. Ist auch wieder ein Text, wo man findet, was will man da lesen. Chronik ist zur Zeit von David geschrieben worden, zur Zeit von Salomo und ein bisschen später Könige. Chronik heisst die Aufschreibung der Könige eigentlich. Und dort drin, der David ist sowieso eine Schlüsselperson. Da werden wir in den nächsten Lobpreisgottesdiensten noch viel mehr davon reden. Der David hat etwas können, was alle anderen nicht haben können voran. Er hat irgendwie direkt Einblick in den Thronsaal von Gott. Obwohl das nur den Leviten vorenthalten ist, obwohl das ganz etwas Heiliges ist, hat der David irgendwie den Zugang gehabt. Und das macht der David also speziell, so etwas Besonderes, wo man immer merkt, so, spannend, Gott sagt, ein Mann nach seinem Herzen. Es hängt viel mit dem Lobpreis zusammen. Also, aber wir kommen auf das noch. Aber gehen wir die 1. Chronik 16. Die 1. Chronik ist nach den Königebücher ungefähr. 1. Chronik 16 und dort ab Vers 4 kommt das zum Vorschein. Also das ist installiert, die Leviten sind den Dienst am Tempel am Machen. Und dann heisst es, einige Leviten, die bei der Einholung der Bundeslade als Sänger mitgewirkt hatten, gab David den Auftrag, diesen Dienst auch weiterhin vor der Lade zu versehen und den Herrn, den Gott Israels, mit ihren Liedern zu rühmen und zu loben und zu preisen. Also der David hat gesagt, hey, ihr Leviten, jetzt sind wir gerade im Lobpreis da angelaufen und jetzt ist euer Auftrag, weiterhin Lobpreis zu machen. Also David hat die Leviten nicht nur zum Opferdienst geholt. Das war ja der eine Auftrag der Leviten. Sie sind im Tempel sind Opfer gebracht. Also, wenn wir uns erinnern, die Leviten sind da und die Leute haben ihr Schäfli gebracht und ihre Kälber gebracht und ihre Tauben gebracht, je nachdem, was sie Vermögen haben. Und die Leviten haben das alles geopfert. Die sind also, das war der reinste Schlachthof und haben das zu Gottes Ehre geopfert und gesagt, das verbrennen wir zur Ehre von Gott. Das war alles Investition. Das war 10% von allem. Jedes zehnte Schäfli, die Erstgeburt, hat man gebracht. Den Zehnten haben sie mir in den Tempel bringen. Also das war ein riesiger Umsatz, ganz viel gelaufen ist. Die haben viel Arbeit gehabt, die Leviten dort. Einfach organisatorisch und arbeiten und so weiter. Einfach, dass wieder Ordnung ist im Tempel und das geopfert ist und das wieder aufgeräumt ist und entsorgen und was immer alles. Und dann hat der David gesagt, das lange nicht. Wir haben einen weiteren Auftrag. Ihr müsst singen. Ihr müsst singen. Wenn man dann ein bisschen weiter schaut in der ersten Chronik, da geht es dann weiter in die Zeit von Salomo. Nein, das ist auch nicht der David, Entschuldigung, 23, Kapitel 23. Dann fängt der David sogar an und macht Dienstgruppen. Und das ist ganz spannend. David ließ alle männlichen Leviten zählen, die 30 Jahre und älter waren, und eigentlich 50 übrigens. Von ihnen bestimmte er 24.000 zur Bauaufsicht am Tempel des Herrn, 6.000 als Beamte und Richter, 4.000 als Torwächter und 4.000 als Sänger, die den Herrn preisen und dazu auf den Instrumenten spielen sollen, die er selbst hatte anfertigen lassen. Der David hat 4.000 Sänger installiert und gesagt, hey Leute, ihr 4.000. Wer vor ihm einen Chor singt, sind meistens so 20, 30, ganz hoch um 50 Leute. Wir reden da von 4.000. Also das ist zweimal unser Dorf an Einwohner. Alles nur Sänger. In einem Land mit etwa gleich vielen Einwohnern wie die Schweiz. Das sind Sänger, die singen einfach. Ihren Job ist Tag und Nacht singen. Es hat ganz viele Stellen, die man nachschauen kann. Aber dass es wirklich um Tag und Nacht geht. Die haben einen Einsatzplan gehabt, wenn sie singen sollen. Und die haben Tag und Nacht müssen Musik machen. Dann sind die dran, dann sind die dran, dann sind die dran. Unabhängig, wie viele Leute da sind. Unabhängig, ob alle kommen oder nicht kommen. Ihr habt den Job zum Singen. Wieso? Weil es Gott wert ist, zum Anbetet werden. Weil es Gott wert ist, dass man ihm singt. Es ist es wert, er ist es wert. Klar, wir schauen es manchmal als sinnlos an. Aber es ist eben mehr. Also das Singen ist nicht einfach, ja, wir sagen dem Dank und wir loben ihn. Es bedeutet viel mehr. Auch da nochmal eine Bibelstelle, und dann haben wir dann langsam genug Stellen gehabt, oder kommt es noch etwas anderes rüber. Jetzt gehen wir noch in Psalmen rüber. Psalmen sind Lieder, die David geschrieben hat. Und dort möchte ich mit euch einen Ausschnitt aus dem Psalm 50 anschauen. Im Psalm 50, bin ab der Mitte, ist ein Psalm, wo der David in Dialog mit Gott kommt. Das heisst, Gott fängt gewisse Sachen an zu reden und der David sagt nachher gewisse Sachen. Und in dieser Stelle sagt Gott nachher etwas. Ich lese ihn ab. Ja, schon ab dem 10 eigentlich, zum Verständnis ein bisschen. Alle Tiere des Waldes gehören mir. Das Wild auf Tausenden von den Bergen ist mein Eigentum. Auch die Vögel dort gehören mir und alle kleinen Tiere auf dem freien Feld. Ja, selbst wenn ich Hunger hätte, würde ich von dir nichts fordern. Seid ihr zum David, oder? Gott, denn mir gehört die ganze Erde und alles, was darauf lebt. Meinst du, ich esse das Fleisch von den Rindern? Oder ich trinke das Blut von diesen Böcken? Also Gott sagt, hey, David, hast du wirklich das Gefühl, ich brauche das? Ich brauche das Opfertier, ich brauche die Böcke und all das Blut. Hast du wirklich das Gefühl, das brauche ich? Ich bin angewiesen auf das. Nicht opferwillig, heißt dann wieder von dir, sondern Dank. Löse deine Versprechen ein, die du mir in Bedrängnis gegeben hast, mir, dem höchsten Gott, und der höchsten deinen Gott. Oder was da eigentlich drin steht, jetzt in einer anderen Übersetzung heißt es, meinst du, dass ich Fleisch von Stieren essen wollte oder Blut von Böcken trinken? Opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten deine Gelübde. Also Gott sagt, ich möchte gar nicht das Zeug, ich brauche es nicht. An einer anderen Stelle sagt er auch, wir hängen euch Opfer zum Hals aus, was er da bringt. Ich möchte Dank. Gott möchte das Herz. Und da seht ihr wieder die Verbindung zum Alten Bund und Neuen Bund. Im Alten Bund hat man Dank und Sachen gebracht, indem er Opfer gebracht hat und gesagt hat, also ich gebe dir das hin, ich verbrenne es in deiner Gegenwart. Ich vernichte es. Es ist verschwendet. Wir verschwenden alle die Tiere. Einfach so, wir lassen sie Rauch aufgehen. Wir verschwenden es, wie du Gott wert bist. Wir würden heutzutage sagen, die Spinnen, so viele Tiere opfern und wenn du Tiere gerne hast oder findest du, das kannst du doch nicht machen, die Tiere einfach umbringen. Und wenn du eher ja, weniger Mühe hast mit den Tieren, dann sagst du, oh, ist doch gleich nur ein Tier. Hey, es ist eine Verschwendung und es ist ein Sterben von einem Lebewesen. Ganz viel hat man geopfert. Tausende von Tieren. Einfach so verschwendet. Was ist das für eine Verschwendung? Und der David sagt, hey, die Verschwendung macht schon Sinn. Aber nur, wenn er dem an unser Herz hängt. Wenn unser Herz an diesen Sachen hängt, dann macht es Sinn, das zu geben. Aber was Gott eigentlich möchte, ist nicht das Zeug, sondern er möchte etwas ganz anderes. Er möchte unseren Dank, er möchte unseren Lobpreis. Die, die letzte Woche den Minigottesdienst teilgenommen haben, haben das auch gehört, dass das Wort von gern dem Staat, was im Staat ist und gern Gott, was Gott ist. Das hat Jesus da rausgestellt und gesagt, hey, es geht gar nicht darum, ob du Geld gibst oder nicht. Das ist nebensächlich. Aber wenn dein Herz am Geld hängt, dann gib ihm Geld. Damit du merkst, dass du auch Gott damit kannst Danke sagen. Dort, wo unser Herz drin ist, dort heisst es Opfer loslassen. Als Extrembeispiel für die, die weiterdenken, der Abraham. Er hat auch ein Opfer gebracht, das ihm total näher gegangen ist. Also, wir haben keinen Gewinn davon, wenn wir opfern. Wir haben keinen Gewinn, wenn wir Gott Lobpreis machen. Das ist nicht die Basis. Wir können nicht Lobpreis machen, damit es mir besser geht. Das ist nicht die Idee von Gott. Lobpreis ist nicht gemacht für uns. Es geht nicht darum, dass es uns besser geht, dass wir glücklich sind, dass wir irgendwas. Ein Lobpreis ist rein einzig und allein dazu Gottes Ehre. Um ihn loben, um ihn ehren. Um in seiner Gegenwart zu sein. Und jetzt verstehst du, warum ich vor einem Monat erzählt habe, wenn du daheim nicht bereit bist zum Lobpreis machen, wenn dein Alltag nicht prägt ist von Lobpreis, wie würdest du am Sonntag meinen, du müsstest Lobpreis machen? Der Lobpreis ist ein Ausdruck von unserer Dankbarkeit. Und die soll unter der Woche stattfinden. Und genauso im Miteinander rein. Es ist schön, miteinander können in den Lobpreis kommen. Es tut gut. Wir kommen auf die Thematik 2, also übernächste Predigt nach, was Schönes da drin ist. Und es tut gut. Aber um das geht es nicht. Das ist nicht das Fundament. Wenn du kommst mit der Erwartung, es soll dir gut tun, wirst du enttäuscht im Lobpreis. Wenn du meinst, du hättest es nachher besser, wirst du mit grosser Wahrscheinlichkeit enttäuscht. Weil das gehört zuerst einmal Gott und nicht dir, die Zeit. Wir gehen über ins Neue Testament und bringen eine letzte Geschichte. Johannes 12 ist eine wunderschöne Geschichte. Ich finde, die Geschichte, wo es um das geht, um das Opfern, um das Loslassen, um Gott geben. Ich glaube, sie ist bekannt und gleich möchte ich die Tiefe in einem schreiten. Es heisst, dass 6 Tage vor dem Passafest kam Jesus wieder nach Bethanien, wo Lazarus wohnte, den Jesus von den Toten auferweckt hatte. Dort wurde nun Jesus zu Ehren ein Festessen gegeben. Martha bediente und Lazarus war unter denen, die mit Jesus an dem Essen teilnahmen. Maria brachte einen halben Liter echtes, kostbares Nardenöl. Salbte Jesus damit die Füße, trocknete sie dann mit ihren Haaren. Der Duft des Öles erfüllte das ganze Haus. Also da ist die Maria gekommen und hat ein Öl genommen. Das ist nicht einfach ein Olivenöl, sondern das Nardenöl, wie wir verstehen, ist etwas ganz, ganz Seltenes. Ich habe nachgelesen, es gehört zum Baldrian-Gewächs. Man findet es vor allem nur im Himalaya-Gebirge, aber eine gewisse Höhe. Und das ist etwas vom kostbarsten Öl. Das hat man nicht nur angewendet, um einfach zu brauchen, sondern es hat man vor allem für Könige, Geistliche, Priester und so weiter genutzt. Es war etwas extrem Kostbares gewesen. Und das war eine Essenz gewesen. Also es ist nicht einfach nur so ein bisschen verdünnt, sondern es ist das Konzentrat vom Konzentrat gewesen. Gut, und wie viel Konzentrat das ist, hören wir jetzt gerade. Empört sagt Judas, einer der Jünger, warum hat man dieses Öl nicht verkauft? Man hätte 300 Denare dafür bekommen können. Also, er hat da gerechnet und jetzt kann man relativ schnell nachschauen, wie viel sind 300 Denare. Weil es gibt ein anderes Beispiel in der Geschichte, wo Jesus sagt, hey, die Leute haben einen anständigen Lohn bekommen, einen Tageslohn, und das war ein Denar gewesen. Also ein Denar ist ein anständiger Tageslohn. Und 300 Denar ist in dem Fall ein anständiger Jahreslohn. Also, der Wert von so einem Fläschchen in der Schweiz zumindest, wird irgendwo zwischen 50, 60, 70, 80'000 Franken gewesen sein. Wir reden nicht von einem 100-frankigen Fläschchen. Nein, nicht von einem 1'000-frankigen. Da reden wir wirklich von 60, 70, 80'000 Franken. Die Frau kommt und verschwendet das, um Jesus die Füße zu waschen. Einfach so. Ohne Grund. Und wie wahr haben die Jünger, wenn sie sagen, hey, was ist das für eine Verschwendung? Wie kann man das nur? Mit dem können wir so viel Gutes machen. Hey, was können wir mit 50'000 Franken machen? Du kannst die halbe Welt retten. Und das wird einfach ausgeleert. Kein Sinn, nichts mehr. Weg ist es, verduftet. Was für eine Verschwendung passiert denn da? Und ich merke, wie mein Herz sehr gerne so ein Jünger ist und sagt, hey, nein, also das kannst du nicht machen, das ist Verschwendung. Du kannst dir nicht einfach das und das Gott schenken. Vielleicht ist es Geld beim einen. Vielleicht ist es Zeit beim anderen. Hey, nein, also so viel Zeit investieren geht doch nicht. Ich weiss noch, ich hatte lange Mühe, Zeit Gott zu schenken. Eine Stunde lang mit Gott beten, habe ich Zeitverschwendung gefunden. Eine ganze Stunde, also nein, also in dieser Zeit könnte ich doch so gut noch das und das und das machen. Die Wohnung aufräumen, noch diesen Text schreiben, dieser Person etwas Gutes tun, diese Person besuchen. Das ist doch Verschwendung, Gott eine Stunde schenken. Der David installiert 4'000 Sänger in die Verschwendung. Einfach so, zum Lob von Gott. Und ich glaube, das tiefe Prinzip ist etwas, das wir gerne vergessen als Christen. Wir wollen effizient sein. Wir möchten unser Geld gut investieren und sicher nicht in Verschwendung rein. Wir schauen, dass wir möglichst sparsam sind, da in der Gemeinde mit Instrumenten schauen, dass jeder sein eigenes hat und Deko schauen, wo können wir sparen und so weiter. Ich glaube, das Denken hat nur einen Aspekt. Es ist schon schön, wenn das Verhältnis stimmt. Also das Extrembeispiel ist da nicht passiert, ich weiss nichts davon. Aber so nach dem Motto, oh, ich habe einen vorigen Stuhl, den könnte man in der Gemeinde brauchen, ich kaufe mir einen neuen. Oh, jetzt habe ich noch gerade einen neuen Tisch gehabt. Weißt du was, die Gemeinde könnte ihn sicher noch brauchen. Das ist nicht Verschwendung für Gott, das Gegenteil, ist Verschwendung für uns selber. Wo wir sagen, ich zuerst das Beste und Gott zuerst nachher das Zweite. Ich glaube, wir dürfen anfangen zu lernen, für Gott verschwenderischer zu sein als für uns selber. Ich glaube, es ist an der Zeit lernen, dass es zuerst einmal um Gott geht und nachher um uns. Und ihr solltet es kennen, er trachtet zuerst nach Gottes Reich. Aber ich glaube, wenn wir es in dieser Perspektive anschauen, fängt es plötzlich an, ein bisschen wehtun. Aha, ich soll meine Zeit Gott schenken. Ja, kurz 10 Minuten beten am Morgen ist gut. Aber mehr möchte ich nicht verschwenden. Weil nachher habe ich zu tun, wichtiger zu tun. Hey, sogar mir als Pastor geht es manchmal so. Und ich finde so, jetzt habe ich genug gebetet, jetzt sollte ich mal arbeiten. Nein. Ich bin der tiefen Überzeugung und ich muss es mir immer wieder sagen. Es ist wichtiger, vor Gott zu sein und Zeit mit ihm verbringen und ihm Zeit zu schenken. Es ist wichtiger, ihm Geld zur Verfügung zu stellen und zu sagen, mach etwas daraus, Gott. Es ist wichtiger, ihm unsere Zeit zu schenken und zu sagen, wohin soll ich gehen mit dieser Zeit? Was soll ich machen? Was soll ich mit meiner Ferien machen, Gott? Und ihm das verschwenden. Ich glaube, es heisst, wir sollen zuerst nach ihm schauen und verschwenderisch umgehen. Und eben, die Maria fasziniert mich. Die hat ein Jahr verschwendet. Ich vermute, es war sogar mehr als ein Jahr. Verschiedene Ausleger reden davon, und was das könnte sein, was entstanden ist. Einig gefällt mir von Johannes Hartl. Er sagt, er vermute, das, wie das Ganze hat stattgefunden im Haus von Simon der Aussätzig. Und das heisst, der Simon der ist aussätzig, das heisst, er war entweder aussen an der Stadt gewesen, oder er ist schon gestorben, aber er hat sicher sein ganzes Erbe vermacht, seine Töchter. Und wahrscheinlich ist Maria die Tochter von Simon, ist die Vermutung. Und der ist wahrscheinlich, der Simon ist wahrscheinlich ein Parfümhändler gewesen. Und wahrscheinlich hat er irgendwann den Big Deal gemacht und gesagt, yes, jetzt habe ich, keine Ahnung, beim Himalaya oben gewesen oder einen gekannt hat, um es abkaufen können. Und jetzt kann ich das Leben lang mit dem nach einem Duftöl produzieren. Und es ist gut möglich, dass er da, nachdem er aussätzig war, das Erbe seiner Töchter geschenkt hat und gesagt hat, hey, doch, behalte das, das ist wertvoll, schon ich habe. Mach mit dem dein Lebensbusiness, mach weiter und auf dem kannst du aufbauen. Und sie hat ihre ganze Sicherheit darin investiert. Und ich sagte, jetzt geht es um Jesus. Und alles, was ich habe, meine ganze Zukunft lege ich in deine Hände, Jesus. Ich lehre es aus für dich. Es soll zu dir zum Duft sein. Es verduftet nachher. Es ist einfach ein Wohlgeruch für dich, Jesus. Wenn wir nachher in die Geschichte weiterlesen, in den Parallelgeschichten rein, von Matthäus und Markus vor allem schreiben, heisst es, sagt Jesus, nein, es geht eben nachher nur dran, da steht es, Johannes bringt es auch. Lasst sie, sagt Jesus. Dadurch, dass sie dieses Öl aufbewahrt hatte, konnte sie mich im Hinblick auf den Tag meines Begräbnisses salben. Arme, um die ihr euch kümmern könnt, wird es immer geben. Mich aber habt ihr nicht mehr lange bei euch. Jesus sagt wie so, hey, es ist okay, es ist gut, sie das verschwenden. Ja, man könnte mit dem noch viel Besseres machen. Ja, man könnte noch da helfen und dieses. Aber um das geht es nicht. Und wenn man das jetzt verknüpft mit dem, was Jesus was Gott gesagt hat, mit der Stelle von mir gehört die ganze Welt. Hey, wenn wir ihm viel opfern, sagt er, ich habe genug Ressourcen. Ich kann etwas machen damit. Und da kommen wir ins Wort von der Übergabe. Es heisst loslassen und sagen, okay Gott, ich vertraue mich dir an. Ich lasse meine Zukunftssorgen, meine Reserven, die ich habe, los und schenke sie dir und lege sie in deine Hand, weil dir kann ich vertrauen, Gott. Dir sind eh alle Ressourcen. Du hast Möglichkeiten. Und plötzlich rückblendend versteht man die Bergpredigt, wo Jesus sagt, was kümmert ihr euch? Was macht ihr für Sorgen? Schaut mal die Spatzen, schaut mal die Lilien. Warum macht ihr euch Sorgen? Sie sind so viel mehr wert als die. Ich glaube, die Maria ist ein grosses Vorbild für mich und ich glaube auch für euch. Einfach verschwenderisch sein. Verschwenderisch nicht ins Nichts raus. Zu Gottes Ehre. Oder wie der Titel vom heutigen Gottesdienst, göttliche Verschwendung. Eine Verschwendung, die darüber ausgeht. Ich fasse alles zusammen mit dem 1. Petrus 2,9. Dort drin sagt der Petrus, ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Wir sind die Priesterschaft. Wir sind die auserwählt, berufen, zum vor Gottes Thron sein, zum ihn anbeten. Für das sind wir ausgewählt. In dieser Zeit, wo noch nicht alle arbeiten, sind wir da und dürfen Gott schon arbeiten. Es kommt der Moment, da werden ihn alle arbeiten, heisst es. Aber jetzt sind wir an der Reihe. Wir sind dran, zu ihm arbeiten. Und das Arbeiten geht nicht um uns, sondern es geht um ihn. Ihm gehört die Arbeitung. Und das ist unser Job, für das sind wir da. Darum sind wir erlöst, um ihn arbeiten zu dürfen. Ich möchte euch, bevor wir jetzt nochmal in Lobpreis gehen und die Band darf sich schon parat machen, einfach noch ein paar Gedanken weitergeben, die ihr jetzt dann weitermachen könnt. Ihr habt einen Zettel bei euch im Stuhl nebendran, links oder rechts von euch. Und ihr daheim dürft auch einen Zettel für euch nehmen. Die einen haben es schon parat gemacht oder das Kuvert dazu. Es geht darum, mit dem hinein dürft ihr euch etwas aufschreiben. Was ist dein Nardenöl, das du verschenken willst? Das du möchtest verschwenden zu Gottes Ehre? Wo du sagst, Gott, das verschwende ich. Und das kann ganz unterschiedlich sein. Vielleicht sagst du, hey, ich möchte mir heute oder jede Woche eine Stunde Zeit nehmen und die einfach verschwenden für Gott. Ich möchte vor ihm sein dann. Spaziergang haben mit ihm und nur mit ihm. Es geht mir nicht um meinen Sport, es geht mir nicht um meine frische Luft, es geht mir nur um ihn. Oder ich möchte mich verkrüchen oder ich möchte Geld investieren, einfach für ihn. Egal wo, in diese Gemeinde, in eine andere Gemeinde. Um das geht es voll nicht. Es geht darum, dass du es für ihn machst. Dass du verschwenderisch bist für ihn. Vielleicht merkst du, nein, ich möchte ihm etwas schenken, etwas einrichten, einen Raum schaffen bei dir daheim. Und sagst, hey, ich möchte das Kreuz aufhängen, ich möchte ein Gebetssäcke machen, egal was. Aber wie möchtest du ihm, was möchtest du ihm schenken? Was ist ein Nardenöl, wo vielleicht nicht gerade 50'000 ist, aber wo etwas wert ist dir? Wo du sagst, Jesus, ich schenke es dir. In dieser Zeit vom Lobpreis soll ich das bewegen und mitnehmen. Was ist es, was du ihm schenken möchtest? Was möchtest du ihm opfern und ihm aus dankbarem Herzen geben?